Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal. Zusammen haben wir die Social First Agentur Charles & Tardet gegründet. Und heute sprechen wir im ersten Teil über den ADC. Da kommen wir nämlich gerade her, beziehungsweise gestern war der. Und im zweiten Teil haben wir Birgit Vernunft bei uns im Podcast. Sie hat Yours Truly, glaube ich, sogar gegründet, hat aber jetzt eine neue Markenstrategieberatung, quasi Unique Brands. Und mit ihr sprechen wir darüber, wer hat eigentlich recht, Byron Sharp oder Gary Vaynerchuk? Wie baut man heute eine Marke für Wachstum auf? Super spannende strategische Blickwinkel. Und ich sage, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.
Hallo Paulina.
Hallo Pascal.
Oder müsste ich dich eigentlich eher ansprechen mit Hallo Frau ADC Juryvorsitzende Young Talent Award und Frau ADC Moderatorin Young Talent Award und Frau ADC zweimal Panel Bühnenteilnehmerin. Also das ist ja Wahnsinn. Was ist denn hier los eigentlich? Also wir sind gerade noch in Hamburg und es ist der Tag nach dem ADC.
Wir nehmen das Podcast auch im Wintergarten meiner Eltern auf.
Ja, wir wurden verwiesen.
Wir wurden rausgeschmissen aus dem Wohnzimmer.
Und die letzten zwei Tage waren ADC, Art Directors Club, der wichtigste und höchst dotierteste Kreativpreis auf deutschem Boden. Und du warst einfach gefühlt mehr auf der Bühne. Wir haben es eigentlich gar nicht gesehen, weil du nur auf der Bühne warst.
Ja.
Und du hast das richtig toll gemacht. Also du hast diesen, willst du es erklären? Soll ich es erklären?
Naja, also was denn erklären? Also ich meine, ich war
was Talent. Was du gemacht hast?
Ja, ich war Talent, also ich war Chairwoman vom Talent Award 2026. Das heißt, meine Aufgabe als Chairwoman war es quasi, die Talente zu vertreten, für die so ein bisschen die Werbetrommel zu rühren. Ich durfte auch den Grand Prix moderieren, also die Grand Prix Jury-Sitzung. Ich durfte auch die Grand Prix Jury-Sitzung vom Sustainability Grand Prix, wow, Doppel Grand Prix, leiten. Und ja, das war eine richtig, richtig krasse Aufgabe und zwar eine richtig, richtig geile Aufgabe. Ich war zusammen Chairwoman mit Nicola Ryan von Condé Nast, Head of Design ist die da und VP of Design und ja, es war eine crazy Erfahrung. Ich muss sagen, der ADC an sich, also viele sagen ja irgendwie, der sei ein bisschen verstaubt oder so. Ich finde, ich kann das nicht beurteilen, weil ich war das erste Mal beim ADC. Aber ich muss sagen, dass die Qualität der Keynotes beim Festival krass war. Also ich war wirklich so inspiriert, weil ich auch sagen muss, es ist nochmal eine ganz andere Bubble, als die, mit der ich sonst so abhänge oder die ich sonst so auf Events sehe. Also nochmal viel stärker in Richtung Art Direction, in Richtung Design. Und wirklich, also ja, ich fand es echt richtig, richtig, richtig toll. Und ich durfte dann halt abends noch die Talentshow moderieren, also den Talent Award. Und das war halt einfach so eine geile Aufgabe. Also ich war ultra aufgeregt natürlich. Ich hatte echt, ja, weil es irgendwie so eine große Verantwortung ist, ne? Du willst die ganzen Namen richtig aussprechen. Du willst das Richtige zu den Arbeiten sagen. Was sagt die Jury? Was denkst du selber? Und die richtigen Nägel rausgeben. Und aber es ist alles glatt gelaufen und es ist halt einer der dankbarsten Jobs, den ich hier machen durfte, weil die strahlen dich halt, die Talente, die Studis, die jungen Menschen kommen auf die Bühne, die strahlen dich an. Für die ist das Größte und du kannst denen dann dieses Ding überreichen, diesen Nagel überreichen, das ist einfach total geil. Ja, dann hatte ich noch zwei Panels, wie Pascal gesagt hat. Ja, genau. Und ich bin immer noch ganz beseelt. Ich bin aber auch ein bisschen verkatert, weil ich gestern bis 4 Uhr nachts so unterwegs war mit den Leuten. Also ich war einfach noch auf der Aftershow-Party bis 3 oder so.
Was du dir auch verdient hast. Und das muss man auch sagen, auch zum ersten Mal, dass wir ausgezeichnet wurden mit Penny.
Mit, ich glaube, wir haben irgendwie 7 Nägel oder so bekommen.
Ja, für den Schafscase zusammen mit den Elmos und natürlich für Penny. Und es waren 5 mal Bronze und 2 mal Silber, glaube ich.
Ja, und das Krasse ist, ich guck mal ganz kurz, weil das Team hat das irgendwo gepostet. Ich glaube, wir sind damit irgendwie die Top 30 Teilnehmenden gibt es. Und wir sind einfach auf Platz 15 der fucking deutschen Agenturen.
Bei diesem Ranking?
Ja, Platz 15 der Top ADC-Agenturen.
Würde ich mal sagen, das ist 14 Plätze zu weit hinten.
ja.
Nee, aber also da kann man sehr stolz drauf sein.
Wir haben einfach Kreativpunkte jetzt, obwohl wir das nie wollten.
Genau, aber man muss auch sagen, also da auch nochmal, setze ich mich hier irgendwie, gehe ich aufs Glatteis.
Achtung.
Aber ja, auch nochmal, also aus gefährliche andere Perspektive. Aber das ist ja wirklich ein Preis, der sich sehr ums Handwerk dreht.
Ja.
Also ja, die Arbeiten, die auch ausgezeichnet wurden, es gab ja auch Bücher, beispielsweise Design, es gab Architektur. Also das, ich liebe das ja auch, habe da auch ein Faible für, aber mir fehlt dann immer dieser Connect und dieser Zusammenhang zur Wirtschaftlichkeit. Weil das, was wir machen, ist ja Kreativität als Tool, um Marken wachsen zu lassen. Und da teilweise war mir das dann zu kreativ babbelig, um ehrlich zu sein. So, das ist so mein einziger Kritikpunkt an dem ADC, aber da bin ich auch nicht der Erste.
Vielleicht bist du auch einfach nicht die Zielgruppe. Komm doch einfach nicht, dass man nicht, du bist ausgeladen. Okay. Mit der, hör auf, meinen Award zu bashen. Okay, ADC ist der beste Award auf der Welt.
Mit der Juryvorsitzenden, genau, darf man sich ja nicht anlegen.
Eben, also ja. Was hat er gesagt, ey? Das schneiden wir raus, Pascal, das schneide ich raus.
Okay, bevor wir uns ja in die Haare kriegen, gehen wir schnell in den zweiten Teil.
Genau, wir gehen in den zweiten Teil, aber ganz kurz nur eine Sache. Es ist halt wirklich Design, es ist Art Direction, es ist so, das sind so in den Kinos, da waren so geile Kampagnen. Das ist einfach eine andere Bubble, so, und das ist, finde ich, auch okay.
Es darf aber nicht nur geil aussehen, es muss was bringen.
Es bringt auch was.
Ja, aber das, also die Cases, die da ausgezeichnet wurden, die wurden okay, nicht auf Wirksamkeit bewertet.
Wir gehen jetzt
bewertet.
Im zweiten Teil, wir streiten uns hier kurz weiter. Viel Spaß beim zweiten Teil.
Viel Spaß. Birgit Vernunft, Gründerin von Unique Brands, Markenstrategin und Autorin, seit über 20 Jahren auf der Strategieseite von Marken wie Nivea, Tchibo, Starbucks, Leica und Edeka. In ihrer Präsentation beim 9/16 Summit hat Birgit beschrieben, dass in der Markenführung gerade zwei Denkschulen aufeinandertreffen. Die empirische Brand Science Welt von Byron Sharp und die Attention- und Community Welt von Gary Vaynerchuk. Genau das wollen wir heute im Detail auseinandernehmen und besprechen. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Prima, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Yay!
War das alles richtig, Birgit? Das muss ich ja immer fragen, weil das wird ja mit KI recherchiert, deswegen, ja, okay.
Wunderbar, alles perfekt. Das hast du ganz toll zusammengefasst und toll vorgelesen auch.
Okay, fantastisch.
Eigentlich gibt es beim Podcast den Insight, dass Pascal sich jedes Mal beim Intro des Gastes und auch beim Outro unseres Podcastes verspricht.
Ja.
Ach, echt? Okay.
Das ist wirklich Insider. Ich habe letztens gehört, dass Philipp Westermeier eigentlich wirklich die schlechteste Podcast-Stimme und Art und Weise zu reden hat überhaupt, weil er auch so ein bisschen da rumnuschelt, ne, und nicht so klar spricht und dann auch seine Fragen so auf eine gewisse Art und Weise stellt. Und ich glaube, ich komme direkt dahinter.
Nein, überhaupt nicht. Du machst das richtig gut. Aber Westermeier ist auch auf seine Art, ne? Es ist ja irgendwie, das macht ja auch den Style und den Charakter aus. Also,
genau, was
deswegen hört man auch so gerne.
Genau, was ein sehr guter Start ist, weil da sind wir jetzt ja eigentlich schon über Marke und was Einzigartigkeit ausmacht. Ja. Und ich habe gerade schon ein bisschen angeteasert, die beiden Denkschulen. So, jetzt ist das dein Brot- und Buttergeschäft. Vielleicht ist nicht jeder, der oder jede Person, die dir zuhört, jeden Tag in diesen Brandtheorien drin. Deswegen zum Start. Erklär doch einmal kurz, wofür Byron Sharp steht und auch sein Ehrenbass-Institut.
Super, also genau, mal ganz kurz zusammenfassen, ist gar nicht so einfach, denn da gibt es eine riesen Historie dahinter, aber ich versuche es mal kurz zu machen. Also erstmal das Ehrenberg-Bass-Institut, das ist ein australisches Institut und das ist das weltweit größte Forschungszentrum für Marketing. Also es ist wirklich quasi das Ding, wenn es um Marketing geht, also die Wiege des evidenzbasierten Marketing, so kann man es nennen, und es gibt es seit den 50er Jahren. Und Byron Sharp hat jetzt da die Leitung übernommen in dem Institut und er hat ein Buch geschrieben, das ich hier auch neben mir liegen habe, das ist so How Brands Grow heißt es, und das ist so die Bibel des Marketing. Also alle Marketeers haben das und kennen das auswendig. Und das sind so seine Prinzipien, die sich einfach seit Jahren durchgesetzt haben, wie Marken wachsen, also how brands grow. Und das sind so fünf im Kern, die kann ich mal kurz zusammenfassen. Das ist so einmal mental availability, also mentale Verfügbarkeit. Da geht es sozusagen um das Memory Building. Das ist so im Kern das, was er sagt, dass eben Marken im Kopf verankert sein müssen, also dass man sozusagen im entscheidenden Moment an eine Marke denkt. Dann Physical Availability, also dass eine Marke auch in dem Moment, wo man kaufen will, auch vorhanden ist, also dass sie auch kaufbar ist. Dann ein ganz wichtiges Thema, das mir auch sehr am Herzen liegt, sind Distinctive Assets, dass eine Marke sozusagen mit Wiedererkennungsmerkmalen arbeitet und diese immer konsistent wiederholt. Also das kann Logo sein oder eine Farbigkeit oder auch eine Sound, also ein unverwechselbares Asset sozusagen. Und dann sagt er noch ein bisschen was zum Thema so Schaltung, Reichweiten. Und er sagt, wichtig ist, dass man Massenmarketing macht, also dass man durch die Gewinnung von neuen Käufern wächst. Und er disst auch so ein bisschen gerne immer das Thema Loyalität, weil er immer sagt, durch Loyalität kann eine Marke nicht wachsen. ist auch heiß umstritten, da gibt es auch viele Diskussionen auf LinkedIn immer dazu, aber im Prinzip sagt er, es ist wichtig, eben wieder neue Käufer in die Marke zu ziehen, also neue Käufer zu erreichen. Das sind so seine Kernprinzipien.
Okay, sehr gut. Ich finde also, ich finde das immer bemerkenswert, weil man kann ja jetzt wenig dagegen sagen, weil es so daten- und evidenzbasiert ist. Und wie du gerade eben gesagt hast, die größte Studie vor allem zum Wachstum, was wir oft vergessen. Ne? Es geht ja nicht darum,
absolut,
okay, ich habe hier eine schöne Meinung.
Absolut.
Sondern wenn das die Maßnahmen sind, die dazu helfen, dass Marketing dazu führt, dass Unternehmen wirtschaftlich erfolgreicher sind und mehr Umsatz, Absatz, whatever machen, dann ist das ja ein Stück weit erstmal eine Wahrheit, die schwer anzufechten ist. Ne?
Absolut.
Und was ich jetzt nochmal spannend finde in der Diskussion ist, wenn wir das jetzt auf diese heutige Welt übertragen, dann gibt es ja schon hier und da so ein paar Spannungsfelder und es kommen immer wieder die Kritiker und die Kritikerinnen, die sagen, ja, da hat Byron Sharp jetzt aber nicht mehr recht. Das funktioniert nicht mehr in dieser neuen Welt. Das ist für die alte Welt. Wie guckst du da drauf? Also wo sind auch die Grenzen von diesem Modell?
Ja, also was man schon sagen muss, also was auf jeden Fall wichtig ist und was funktioniert, sind natürlich diese Wiedererkennungsmerkmale. Weil was man schon sagen muss, wenn ich nicht erkenne, dass das eine bestimmte Marke ist, dann bringt es einfach gar nichts. Dann ist dieses gesamte Asset einfach für umsonst und man hat Geld verbrannt. Ne? Also ich kann vielleicht erzählen, ich war ja auch beim 916 Award Teil von der Jury und da waren viele Einsendungen, Einreichungen, wo ich mir tatsächlich im Nachhinein auch dachte oder als ich es angeguckt schon, für welche Marke ist das eigentlich? Also es ist wirklich so, weil man geht ja immer davon aus, dass es dann mit dem Kanallogo und das reicht ja vielleicht auch als Absender, aber das ist halt so klein und das geht auch total unter und es ist zu wenig. Und wenn einem sozusagen gar nicht erst wirklich rüberkommt, welche Marke es ist, dann ist ja total klar, dass es gar nichts bringt am Ende. Das heißt, das ist schon mal auf jeden Fall was zeitlos ist. Aber was man natürlich auch sagen muss, er steht natürlich nicht besonders für das Zeitgeistige, für Algorithmusrelevanz und so weiter. Das Ganze wurde erfunden zu einer Zeit, als das Fernsehen noch die breite Reichweite hatte. Ne? Da seid ihr ja auch stark darin, auch zu sagen, so TV erreicht vielleicht nicht mehr so viele Menschen. Und die Prinzipien müssen sich dann so ein bisschen ändern und auch transformieren aus meiner Sicht. Ne? Also man kann es nicht genauso übernehmen, wie es da im Buch steht.
Welche Marke macht das denn richtig, richtig gut? Hast du da ein Beispiel?
Ja, also ich habe tatsächlich wirklich auch nochmal recherchiert dazu, weil ich überlegt habe, so aus dem deutschen Raum muss ich sagen, es ist mir ganz schwer gefallen, Marken zu finden, die das auf so eine neue Art übersetzen, weil was ich finde, haben wir auch gestern auch einen Kommentar zu einem Post gemacht von dir, Pascal, wo ich gesagt habe, Distinctive Brand Assets sind einfach nicht mehr klassischerweise eigentlich einfach nur das Logo oder eine Farbigkeit, sondern die sind eigentlich ein bisschen mehr, müssen wie gesagt neu interpretiert werden, so als Recurring Elements, so nenne ich das ganz gerne. Also dass man sagt, es kann auch ein Character sein oder ein Setting, das sich wiederholt. Und da gibt es in Amerika echt total gute Beispiele, wie so eine Brooklyn Coffee House heißt diese Brand. Die machen zum Beispiel so ein Format, wo die immer wieder in so einem Coffeeshop so Szenen spielen. Und das ist total cool, weil du sofort erkennst, okay, das ist wieder Brooklyn Coffee Shop. Die müssen noch nicht mal irgendwas einblenden. Ich meine, klar, spielt auch in deren Coffee Shops. Das ist natürlich auch nochmal Wiedererkennung. Aber immer die gleichen Charaktere und diese gleiche Stilistik. Und das ist schon echt ziemlich cool. Und da gibt's auch so eine Brand, die heißen Emmy Eats. Die machen immer so Rayman on the Street, nennt sich das, so ein Format, wo sie immer auf so einer Parkbank sitzen und sich zu einem Thema unterhalten. Und es hat auch immer das gleiche Setting und auch so eine Gestaltung eigentlich, die sofort wiedererkennbar ist, ohne dass man jetzt unbedingt irgendwie das Logo einblenden muss, weil das hier sowieso schwierig ist. Und diese Übersetzung, finde ich, ist auch total spannend. Wie schafft man es eigentlich, Distinctive Assets heute in der heutigen Form zu übersetzen? Also ein Logo quasi in eine Szene zu integrieren, ohne dass sich einblendet, das geht ja sowieso schwer, außer große Fashion-Brands, die das wieder bringen können, weil ihr Content sowieso so toll ist. Oder zum Beispiel Sonic Assets, und ich finde es zum Beispiel auch, was total unterschätzt wird. Ne? Also so ein Sound-Branding, was sich eben auf so einer unterschwelligen Art wiederholt. Also auch sowas findet man noch nicht so oft, finde ich. Also im deutschen Markt zumindest. Im amerikanischen Markt sieht man das schon so ein bisschen häufiger.
Ja, voll. Also ich finde auch, dass es da einen kreativeren Umgangsart gibt, damit es halt eben auf der Kultur der jeweiligen Plattform funktioniert. Und beim Thema Sound fällt mir immer so Signature, so Catchphrases ein. Also mein Bruder, habe ich glaube ich schon ein paar Mal erzählt, der ist Food Creator und der sagt am Ende immer wunderbar. Also der lebt in London, macht englischen Content und sagt, hat angefangen mit, hey, ich koche deutsche Gerichte nach so und macht das alles auf Englisch und am Ende sagt er immer wunderbar. Und wenn ich jetzt wirklich,
das ist ein Sonic Asset im Prinzip. Genau, ne? Also er hat so sein eigenes Soundbranding erfunden.
Genau, was du eben auch meintest, fand ich auch gut, auch über Formate nachzudenken. Ne?
Total.
Das ist auch ein Riesending. Ich glaube, es wird in Zukunft auch eh immer wichtiger, so eigene IPs zu haben von Marken. Ne? Jetzt ist
Absolut.
Taken Späti aus diversen Punkten groß in der Messe gerade, in der Presse gerade so, aber das ist halt ein Format, das ist auch eine eigene Marke. Anderes Thema,
Genau, im Prinzip,
Subway
ja.
Takes, ne? Auch eine Marke als Format. Und ich glaube, so
Genau.
Sachen zu denken, finde ich auch nochmal cool für Marken.
Ja, total spannend. Ja, die machen ja ab und zu auch, oder ich glaube, die machen meistens dafür sogar einen eigenen Kanal auf. Das ist ja auch spannend, ne? Die benutzen dann nicht mehr diesen Brandkanal, sondern auch bei Emmy Eats ist es so, die haben dann einen eigenen Kanal, wo sie dann eben dieses Raymond on the Street machen. Eben auch für Algorithmusrelevanz, ne? Um den Algorithmus auch nicht zu verwirren, wenn man einmal dies macht, einmal das macht und so weiter, und dann kann es einordnen in das ist das, was funktioniert und das ziehen wir jetzt durch. So,
Ja, total gut. Jetzt eine Frage, da bin ich sehr gespannt, was du darauf sagst, weil was in der Welt von Byron Sharp ja auch immer wieder auftaucht, sind Category Entry Points oder ganz fancy CEPs genannt, die ja vor allem mit Mental Availability zusammenhängen. Kannst du auch einmal kurz da so ein Mini-Deep Dive geben? Was ist das denn? Und das fände ich vor allem spannend, wie bewertest du denn dieses, sag mal, Strategieinstrument für Social?
das ist auch super spannend. Dazu habe ich auch ein Buch hier. Ich habe eine ganze Buchbatterie. Wir sind ja nicht per Bild eingeblendet, schade, aber kann ich jedem empfehlen. Also gibt es ein Buch von Jenny Romaniak, heißt sie. Das ist sozusagen die zweite, die aus dem Ehrenberg-Bass-Institut sehr bekannt ist. Und das Buch Better Brand Health, da sprechen sie sozusagen über dieses jetzt mittlerweile nicht mehr so neue, aber auch noch ja relativ neue Format, Category Entry Points. Und das sind im Prinzip, wir haben ja vorhin über diese Memory Shortcuts gesprochen, und das sind sozusagen diese Trigger Points, also diese mentalen Auslösepunkte. Und das, was ich ganz gut finde, auch steht auch in dem Buch, wie man auf die kommt, ist mit W-Fragen. Also wenn man jetzt einmal, wie entwickle ich solche Category Entry Points dann, also dass man fragt zum Beispiel, wann kommt die Marke in den Kopf, wo, mit wem, womit, wie fühle ich mich, warum oder was mache ich gerade? Und das ist zum Beispiel bei Coca-Cola, ich grille im Sommer mit Freunden oder ich brauche was zum Pizzaessen oder mir ist heiß, ich möchte mich irgendwie erfrischen oder nach dem Kinoabend zu Hause. Das sozusagen, das sind die Momente, wo Coca-Cola dann in den Kopf kommt. Und genau das gibt es halt bei jeder Marke eigentlich. Und das ist natürlich spannend, also gerade für jede Marke, weil das so eine Art Struktur auch gibt, also auch für ein Content-Briefing. Das habt ihr wahrscheinlich auch öfter, dass man sagt, das sind die Momente, die wir besetzen könnten und die wir wiederholen müssten. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass es nachher am Ende nicht wie so eine strategische Excel-Liste wird, die man abarbeitet und sagt, so, jetzt müssen wir unsere 20 Category Entry Points immer wieder bespielen, weil es ja auch wieder schnell langweilig wird, oder auch, sagen wir mal, das Distinctiveness-Moment dann auch wieder nicht hat, also die Besonderheit fehlt dann auch wieder. Insofern würde ich es eher eigentlich so ein bisschen wie so eine Landkarte eigentlich eher sehen, aber nicht wie so eine Checkliste zum Abarbeiten. Also auf jeden Fall ein guter Punkt, um einzusteigen.
Ja, weil das ist nämlich genau der Schmerz, den ich habe, ne? Weil ich finde es nachvollziehbar und wie gesagt, das ist ja auch in Daten bewiesen, diese Verfügbarkeit in Kaufsituationen, da kommt der ja her über das Category Entry Points. Aber dann bin ich, wenn jetzt meine Strategie ist, ich mache jetzt Grillkommunikation im Sommer, machen das alle. Und dann
Ja,
reicht
genau,
es ja auch,
ja.
also auf Social, also da holst du ja niemanden hinterm Ofen vor. Das interessiert ja niemanden auf Social.
Absolut,
Das ist so
absolut, ja.
transaktional, so funktional gedacht. Und auf Social kann ich dann auch nicht mein Logo drauf klatschen und meine Color drauf klatschen
Total.
für meine Distinctiveness. Und es reißt dann auch nicht die Wurst vom Brett, wenn ich dann noch einen lustigen Charakter da drin habe. Ne? Und das
Absolut,
finde ich immer
genau.
so ein Spannungsfeld. Wie übersetze
Genau.
ich das dann auf Social?
Total, ja, genau, diese Distinctiveness, die du gerade erwähnst, das ist ja eben das Besondere, dass man eben nicht genau vielleicht in dem Moment in dem, sondern einmal überlegt, was passt denn eigentlich, welche Tonalität hat unsere Marke, was können wir aus der Marke rausholen, um diese Grillsituation anders zu übersetzen oder vielleicht was komplett anderes draus zu machen. Also insofern, ich finde, als Einstiegspunkt finde ich sie gut als Gedanke und vielleicht auch gerade, um zu sagen, was machen wir als Gegenteil davon? Das wäre da spannend.
Cool. Möchtest du die Gegenseite eröffnen? Möchtest du jetzt
Genau,
ins Duell
ich
gehen?
wollte gerade sagen, wir reden jetzt ja schon sehr lange über Byron Sharp. Ich wollte gerade sagen, wir reden jetzt ja auch schon sehr lange über Byron Sharp, so nochmal, den wir auch sehr lieben, den wir auch sehr viel nutzen. Aber wir haben ja in der Einleitung schon von einem anderen Menschen gehört, und zwar Gary Vaynerchuk. Der steht ja so ein bisschen auf der anderen Seite. Kannst du vielleicht auch kurz für alle HörerInnen einmal sein Modell erklären? Wo hat Gary auch recht und wo liegen da seine Grenzen?
Ja, also ich fand ja gerade auch für dieses Panel, dass es da gab, dieses Spannungsverhältnis, weil die beiden sich ja schon in einigen Punkten auch widersprechen und so ein bisschen auch so diese neue Art, Aufmerksamkeit zu erziehen, die alte Art der Aufmerksamkeit, wo gibt es Spannung, wo Überschneidungspunkte. Und bei Gary Vee muss man ja sagen, er ist eigentlich im Prinzip der König der Aufmerksamkeit, ne? Also er ist quasi der, der über Social Media groß geworden ist oder der auch lehrt, wie man dort groß wird. Und er hat ja irgendwie so als neue Philosophie jetzt, es heißt nicht mehr Social Media, sondern Interest Media. Also er hat ja sogar so einen Grabstein gepostet, wo er eben sagt, Social Media ist tot. Und im Prinzip geht es vor allem darum, möglichst viel Content rauszuhauen, also wirklich ganz, ganz viel zu testen und eben zu gucken, was verfängt, ne? Und das, was verfängt, dann maximal wieder weiter auszuspielen. Aber es geht im Prinzip schon ein bisschen um Masse. Also Tempo, kulturelle Relevanz und so weiter, plattformnatives Denken. Also eigentlich das, was Byron Sharp natürlich nicht so hat, weil er ja aus dieser breiten Reichweite über Fernsehen im Prinzip das eine Asset ist, ne? Also es sind viele verschiedene Sachen versus diese eine Geschichte. Kann man eigentlich mehr oder weniger auf den Punkt bringen.
Okay, macht Sinn. Und um nochmal so ein bisschen auf die letzte Frage einzugehen, wo glaubst du, hat er recht und wo glaubst du, liegen da vielleicht auch Grenzen von dem Modell oder von seiner Theorie, von seiner Denke?
Also recht hat er natürlich auf jeden Fall in dieser Algorithmusrelevanz. Man muss ja auch sagen, Instagram zum Beispiel, ich nenne es mal Instagram, weil es einfach die größte Reichweite hat in Social Media, kann er auch neben YouTube. Instagram hat den Algorithmus so umgestellt, dass ich glaube nur noch 7% aller Contents wirklich von Freunden und Bekannten sind. Also es ist eigentlich im Prinzip, wird ja ganz viel von anderen Leuten ausgespielt. Also insofern ist es schon wichtig zu wissen, was verfängt, also was durchkommt und wie erreiche ich meine Zielgruppe, ne? Also was erreicht auch vielleicht so eine kleine Nischengeschichte, die sich dann größer ausspielen kann. Ist aber natürlich auch ein Punkt, der dann auch von einer anderen Art schwer skalierbar ist, ne? Weil es sind viele Experimente, ich probiere aus und habe dann aber nicht dieses Ding, okay, das ist das eine, das kann ich jetzt über die Masse durchziehen. Das heißt, Markenaufbau ist schwer möglich, würde ich fast sagen, ne? Weil es ändert sich dann einfach ständig. Gerade wenn man jetzt vielleicht nicht die Distinctive Assets hat und was man bei Gary Vee auch noch sagen muss, Gary Vee ist halt einfach ein Distinctive Asset itself. Also er ist natürlich einfach, wenn er ins Bild tritt, ist ja schon das Branding fertig, weil er ist einfach die Personal Brand. Insofern ist das auch schwer nachmachbar, wenn man jetzt nicht unbedingt so ein Brandface hat, wie Gary Vee das hat.
Ja, fair. Wobei es könnte ja genau so eine Strategie sein, ne? Also wenn man sagt, hey, man implementiert eine Person oder whatever, dann bist du ja schon wieder bei dem Thema Creator, Influencerin, Creatorin, Squad.
Genau.
Und da muss man auch sagen, ja, er hat ein krasses Volumen. Und ich bin aber auch kritisch, wenn der Content nur für den Algorithmus gemacht wird, weil dann hast du ja eine Austauschbarkeit. Übermorgen ist jemand schneller da. Ich finde, du hast da keinen Bock dran, ne?
Ich bin
überzeugt, du musst ja wieder für irgendwas stehen. Und das ist dann vielleicht auch wieder die Richtung zu Byron Sharp. Das, für was du stehst, für Gary Vee ist ja auch wieder ein Category Entry Point ein Stück weit, weil er geht ja um dieses, okay, ich bin der Guru um Social Media, ich bin der Guru um Aufmerksamkeit, ich bin
genau,
der Guru, ne?
Genau,
also da überlappt das schon, sich so ein Stück weit, ne, die beiden.
Das Welten stimmt, ja. Voll. Total. Also die stehen nicht nur gegeneinander, sondern die haben auch viele Gemeinsamkeiten, ehrlich gesagt. Ich würde die beiden aber wirklich mal gerne zusammen sehen.
Byron Sharp
ist ja auch sehr bissig. Also das wäre bestimmt total lustig, die beiden gegeneinander antreten zu sehen.
Ja. Sag mal, aber also Ehrenberg, es predigt ja schon sehr stark so Massenmarkt, ne? Die halbe Branche von uns redet jetzt aber irgendwie über Community und Nische. Was ist denn jetzt richtig?
Also im Panel war es die gleiche Diskussion, eigentlich haben wir auch darüber gesprochen, okay, was ist denn jetzt eigentlich der beste Weg? Und im Prinzip ist es eigentlich genau, wie man es so verstehen würde, ist es natürlich der Mittelweg, also eigentlich die Kombination aus beiden, ne? Also weil eigentlich ist es so, der Einstiegspunkt ist eigentlich das, was Gary Vee macht. Man muss sagen, okay, man kann austesten, was funktioniert, was verfängt, und ne, man würde natürlich auch nur Dinge bauen, die zu einer Marke auch passen. Und wenn man etwas gefunden hat, was verfängt, das dann wirklich breit zu skalieren, das wäre quasi irgendwie dann das wirklich die breite Reichweite bringt. Also im Prinzip start narrow and go broad wäre hier so ein ganz gutes Prinzip, das meiner Meinung nach gut funktionieren würde. Also halt sozusagen über Experimente sich den Weg in die Reichweite oder in die Massentauglichkeit rein zu testen.
Ja, verstehe. Und wie guckst du auf dieses, was ja gerade auch so ein Hype ist, sind ja wirklich so, ich sag mal, so Micro-Momente zu schaffen mit den Communities im echten Leben, ne? Also das letztes Jahr, die letzten Jahre ja groß waren, war ja irgendwie diese Breakfast Bakery Raves, ne? Oder jetzt machen Markenladen, ey, wir laden 10 Leute aus unserer Community irgendwo ein auf irgendein Event. Also sehr exklusiv, und dann wird daraus Content generiert. Sagst du mit den Modellen ja, gut, nicht gut?
Ist wahrscheinlich auch etwas, was ich testen würde. Also ist dann die Frage, ist das interessant für eine breite Reichweite nachher auch wieder? Weil es ist natürlich super spannend für die 10 Leute, die dann da sind vor Ort. Ne? Für die ist es super exklusiv. Aber ist es spannend für alle anderen, das anzugucken? Also wenn da noch was Tolles passiert, würde ich sagen, schon. Und wenn man das vielleicht so als Format auch etablieren kann, um das vielleicht immer wieder durchzuziehen, so das ist unser Ding, dass man sich das merkt, dass das so ein Moment ist, dann kann ich es mir auch gut vorstellen. Aber wenn es nur so ein One-Shot ist und das, also oft sind solche Events ja einfach nur spannend in dem Moment, wo man dabei ist und nicht als Content. Deswegen muss man sich das ganz genau anschauen, wie spannend ist das wirklich. Also ich finde zum Beispiel Brooklyn Coffee Shop, ne, die machen ja immer, das ist ja total gestaged und das ist gescriptet und das sind Charaktere und das ist wirklich lustig, das anzuschauen und es muss irgendwie Spaß machen und deswegen ist es eine Frage, wie spannend, wie gut eignet sich dieser Content dann nachher in der Massenverwertung oder ist es vielleicht nur ein geiles Event nachher und man berichtet darüber, aber es ist nicht der Content, der zündet vielleicht.
Ja, ich bin da auch ein bisschen auf deiner Seite. Das Gefühl, dass das viel für LinkedIn gemacht wird. Und klar, es hängt immer von der Zielsetzung ab. Und das klingt dann geil und so. Community hier und exklusive Erlebnisse schaffen. Aber was ja schon eine Wahl ist, halt, Marken wirklich maxen müssen, du brauchst diese Massenrelevanz.
Genau, absolut. Es ist halt Loyalität im Endeffekt. Ne? Genau das, was Byron Sharp eigentlich sagt, was funktioniert natürlich in so einem kleinen Kreis. Aber wenn du wirklich wachsen willst, musst du neue Käufer erreichen. Also dann hilft es nichts, immer nur die gleichen zu bespielen. Dann ist es halt natürlich spannend für Leute, die auch schon Fans der Marke sind, das zu sehen als andere Fans, ist mal okay, aber es ist alles sehr loyal in dem Kreis. Ne? Also ich überzeuge nicht unbedingt neue Käufer.
Ja, voll gut. Also genau, das ist die Herausforderung. Und eine andere Spannung, die auch immer, also ich würde sagen, die fast jeder kennt oder jede Person kennt, die in der Social-Media-Welt arbeitet, ist, dass Sharp ja predigt, halte deine distinctive Brand Assets konstant. Also es ist ja ein Long-Term-Game. Es geht nicht jetzt mal kurz.
Ja, total.
Du musst das immer wieder machen. Da brauchst du eine Konstanz drin. Gary Vee sagt es auf der anderen Seite, reagier tagesaktuell, der hat diesen Begriff von Daytrading geprägt, da tagesaktuell auf das, was passiert in Kultur, in den Algorithmen. Jetzt hast du das Social-Team, was irgendwie zwischen diesen Welten sitzt, auf der einen Seite die Brand-Guidelines von oben eingedonnert bekommt und auf der anderen Seite auf jeden Trend sofort reagieren soll und möglichst nativ, weil das funktioniert ja sonst nicht. Wer hat denn jetzt recht?
Ja, das ist wirklich so eine Spannung, die da entsteht. Das ist witzig, weil es sind genau diese beiden Welten, die aufeinander prallen. Aber im Prinzip ist es auch hier wieder, so würde ich sagen, eigentlich beides im Prinzip. Ne? Also man muss den stabilen Kern wirklich auch behalten. Und es ist wichtig, dass die Marke erkannt wird mit Elementen, die funktionieren in Social. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass man eben nicht diese Distinctive Assets so nimmt, wie sie damals aufgeschrieben waren, sondern sagt, wie sind die übersetzt in Social Media, in unsere heutige Zeit? Wie funktionieren die immer wieder? Und dann aber trotzdem auch die Schnelligkeit behält. Also in so Prinzip ist quasi das PDF, von dem du sprichst, sollte so ein Rahmen sein, aber nicht so ein festes Element, was mich total in so Korsett zwingt. Und ich finde es auch besonders wichtig im KI-Zeitalter, ne, ich kriege es von ganz vielen Marken mit, es geht jetzt dahin, dass alles so KI-isiert wird, unsere Brand-Hub, da ist alles drin, da wird in Zukunft werden wir da die Assets rausgenerieren und wir werden die da reintun, dann werden die überprüft werden, ob alles drin ist und so weiter. Und man muss halt aufpassen, dass nicht alles irgendwie so gleich gemacht wird und langweilig gemacht wird, weil irgendwo die Kreativität und die, man muss auch mal was brechen, damit es spannend wird. Und das kann eine KI eigentlich auch gar nicht. Und deswegen muss man unbedingt gucken, dass es wirklich auch einen Rahmen gibt für Freiheit in diesen Korsett-Elementen.
Voll. Vielleicht ein bisschen ketzerische Frage. Wenn wir wie und Sharp gegeneinander antreten lassen, also quasi im 1-gegen-1, welches Modell gewinnt heute, wenn du dich für eins entscheiden musst? Also du darfst nicht das Beste aus beiden rausnehmen, du musst dich für eins entscheiden.
Das ist dann natürlich irgendwie fies, ne? Weil haben wir gesagt, beide. Aber ich muss natürlich klar sagen, ich komme ja aus der Strategenwelt und ich habe hier diese ganzen Bücher liegen und das ist ja nicht nur, also das war nicht nur damals wichtig und evidenzbasiert, sondern es ist heute auch noch evidenzbasiert. Und ich finde schon, dass Sharp eigentlich, ich würde mich für Sharp entscheiden, ne? als kurze Antwort, weil es einfach super viel Evidenz dahinter gibt und es jedem auch, glaube ich, einleuchtet, dass man eine Marke einfach wiedererkennen muss und im richtigen Moment, gerade in der Zeit, wo so viel Content auf uns reinprasselt ne, und alle Marken so viel machen, ist es umso wichtiger, dass ich nachher weiß, welche Marke war das, mich nicht nur erinnere, was genau war das Produkt, worum ging es, sondern vor allem auch erinnere, welche Marke war das und nicht, ich gehe dann in den Laden, kaufe das falsche Produkt, weil ich mich nicht mehr erinnere. Also das ist schon, ich glaube, das ist fast das Wichtigste. Insofern würde ich sagen, Sharp. Aber ich verstehe auch Gary Vee, wobei ich auch sagen muss, ich würde mir auch wünschen, dass es wieder ein bisschen weggeht von dieser wahnsinnigen Masse an Inhalten und alle hauen nur noch raus und so, dass wir ein bisschen mehr wieder Richtung Qualität gehen. Das wäre schon echt wünschenswert. Also ja.
Also das unterschreibe ich. Ich habe mich da auch schon wieder auf LinkedIn aufgeregt über diesen Christian Wolf-Schwachsinn
mit
seinen TikToks pro Tag. Was natürlich
jetzt gerade krass, ja.
was Aufmerksamkeit zieht, weil es das Extreme ist. Das Extreme ist aber sehr schnell zu kopieren. Das ist wie wenn du einen kurzen, also einen Anführungszeichen technologischen Vorsprung hast, den kannst du dann einholen. Das können sich andere hinsetzen, 100 Videos machen, dann macht der nächste 500. Das heißt,
ja,
das Game,
Wahnsinn.
Das Game ist begrenzt und ich bin bei dir. Mit KI ist ja genau die Frage, wenn jeder, also wenn Content eigentlich Produktion und Umsetzung gratis wird, was macht denn noch den Unterschied dann aus? Und ich finde,
total,
das ist immer unser
absolut.
Auftrag gewesen. Dann diese Marken zu bauen, diese Gefühle zu bauen, diese Orte zu bauen, wo ich sage, ah, da ist Zugehörigkeit. Dann
absolut,
zeige ich mich, weil
absolut.
Ich anders bin als die anderen. Sondern ich bin auch bei dir, das geht mehr in eine Qualität, mehr in eine Substanz. Und da wünsche ich mir, dass die Branche und dass wir uns da alle hinentwickeln.
Das, ja, absolut. Also das, genau, wäre mein Wunsch auch für die Zukunft und auch an alle, die diesen Podcast hören, dass man eben so ein bisschen mehr weggeht von dieser Masse versus Klasse und eher lieber Energie investiert in die coolen Formate. Man kann ich natürlich auch mit diesem Prinzip testen, ne, weil ich finde das richtig gut zu sagen, vorher ich teste ganz, ganz viel und schaue, was funktioniert überhaupt. Und das schlachtet man dann aus, aber dann bleibt man dem treu und setzt dann eine Liebe rein. Und also guckt euch gerne mal dieses Brooklyn Coffee Shop an. Das ist wirklich so toll gemacht. Und die nutzen auch dieses, das ist immer wieder ein Influencer reinkommt, der seine Reichweite auch mitbringt, also auch neue Momente dann auch wieder dadurch generieren. Das ist echt schlau gemacht. Insofern, ja, Wunsch für die Zukunft und Byron Sharp in dem Moment hat dann da schon irgendwie auch recht.
Ja, ja, cool. Und sag nochmal, bevor wir zur letzten Frage gehen, ein Gedanke nochmal kurz, wenn ich jetzt so diese beiden Welten kombinieren würde, dann hätte ich jetzt so irgendwie, hätte ich das so irgendwie, also ich frage dich jetzt, was du davon hältst. Dann hätte ich das irgendwie jetzt so gemacht, zu sagen, also Byron Sharp kommt über Mental Availability, über Category Entry Points fürs Wachstum. Das heißt, die sind wichtig. Das hast du eben auch gesagt, ich würde mir die angucken für eine Kategorie, für die Marke. Ich würde sie irgendwie priorisieren. Ich würde mir da nicht 50 rauspacken, weil auf Social ist dann zu generisch. Ich würde mir irgendwie kaum was 3, 5, 7, whatever auspacken, so. Und die würde ich testen und die würde ich eben in Content übersetzen. Und da hätte ich mich jetzt gefragt auf Social, wie kann ich das denn dann so distinktiv machen? Sei es visuell, sei es im Charakter, sei es im Format, dass dann eine Wiedererkennbarkeit ist und ich ziehe das durch, nicht eine Woche, nicht einen Monat, sondern ich ziehe es mal ein halbes Jahr oder sowas durch. So, dann habe ich aber, ne, das, was Gary Vee sagt, auch diese Schnelligkeit da drin, das mal in unterschiedliche kulturelle Welten zu übersetzen, damit mal ein bisschen zu spielen und so weiter und so fort.
Total.
Das wäre jetzt so ein Playbook für mich, wie
ja,
ich das umsetzen
richtig.
Würde. Was denkst du?
Ja, das klingt genau, so würde ich es auch machen. Im Prinzip genau richtig. Also im Prinzip beides kombinieren und halt vor allem bei den Distinctive Assets darauf achten, dass es eben. Also vielleicht muss man auch mit dem Markenverantwortlichen drüber sprechen, vielleicht brauchen wir ein neues Asset, das es noch gar nicht gibt. Ne?
Ja,
das ist
ja,
könnte ja auch eine Idee sein. Ne? Wir haben noch kein Sonic Assets, wir brauchen aber ein geiles Moment, in dem was am Anfang sich immer wieder einblendet oder so.
Ja,
und das reicht vielleicht schon irgendwie. Würde ich aber, also weil ich finde, Social Media ist mittlerweile, das ist ja in der Chefetage definitiv angekommen, hat so eine Wichtigkeit und einfach so eine Reichweite, dass man darüber nachdenken muss, wie transformieren wir die Marke mit Social Media ins KI-Zeitalter und wie schaffen wir das, aus der Masse zu stechen, eben nicht mit den klassischen Elementen, sondern mitgedacht mit neuen Elementen.
Voll, ja. Spannend. Ja. Okay. Wir sind schon bei den Abschlussfragen, oder?
Aha.
Birgit, drei Abschlussfragen. Ich starte rein mit der ersten. Wie nutzt du aktuell KI?
Natürlich ganz, ganz viel, wie alle, glaube ich. Aber was ich momentan am coolsten finde, ist eigentlich dieses Vibe-Coding-Thema. Also, dass man quasi sich selbst irgendwie Dashboards baut. Da bin ich gerade ganz viel dabei. Ich habe mir irgendwie so einen KI-Marken-Checker gebaut und so einen Performance-Split-Rechner und so, wo man so Dinge ausprobiert oder so ein Ad-Library. Da gibt's, kann man mittlerweile die Ad-Library so geil auswerten und daraus Schlüsse ziehen. Und mein Traum ist gerade so ein Strategen-Dashboard daraus zu bauen und sage, okay, da schmeiße ich eine Marke rein und dann wird mir ja schon so tachometermäßig angezeigt, was muss gemacht werden. Also das ist quasi so das.
Oh, geil.
Und das da geht cool. Super viel gerade. Das ist auf jeden Fall spannend. Und ja, ansonsten ist KI natürlich überall.
Das so. Also, was ich jetzt in dem Podcast auch so witzig finde, du könntest ja auch so eine Arena bauen, wo du Gary Vee und Sharp antreten lässt.
Geil.
Und dann hast du, ich habe eben die Fragestellung. Und dann, wir haben das ein paar Mal gebaut. Wir haben ja so ein Beirat gebaut aus so kam was, so Marketing, Marke.
Das ist total witzig.
Ja,
das müsste man echt mal machen. Ja,
das
ist eine gute Idee.
Kannst du ja gegeneinander diskutieren lassen, das ist eigentlich ganz funny.
Ja, das stimmt, das müsste man eigentlich mal machen.
okay, wer sollte denn nach dir in diesem Podcast sitzen?
Ich habe mir da viel Gedanken zugemacht, weil ihr die Frage immer stellt. Und ich würde gerne, kennt ihr Jochen Senkpiel? Ich weiß nicht, ob der so bekannt ist. Er ist halt der Ex-Global-VW-Chef. Ich bin sehr viel im Kontakt mit ihm gerade und finde super spannend, was er gerade macht, weil er so ein bisschen Marken mehr oder weniger auseinander nimmt, kann man fast sagen. Also beschäftigt sich mit Visibility und er hat da irgendwie so eine ganz radikale Einstellung. Es ist, glaube ich, super spannend, mal seine Perspektive zu hören, weil er so ein bisschen aus diesem, was sind eigentlich alte Brands und was sind neue Brands und was macht die so aus? Und er kämpft mit mir eigentlich, also ich mit Unique Brands, ja im Prinzip dafür, dass Marken wieder zurück zur Markenstärke kommen, weil das ist das, wo wir gerade echt ein Problem haben. Das ist ein Performance-Zeitalter, wirtschaftliche Krise, klar, alle investieren nur noch in, es muss irgendwie schnell konvertieren. Und was wir dabei vergessen, ist halt, die Marke ist zum Schluss das große Asset, das der Wert ist, der Wert des Unternehmens. Und das den Leuten wieder klar zu machen, dass wir mehr in Marke auch investieren müssen, um langfristig zu wachsen, das ist im Prinzip auch sein Thema. Also insofern könnt ihr da super gut, glaube ich, mit ihm auch so aus dieser, wie war es denn eigentlich früher und wie ist dieser Kontrast zu früher und heute, finde ich total spannend, mit ihm das
zu sprechen. Ja, mega, das hört sich voll inspirierend an. Du, mir ist gerade aufgefallen, ich habe eine Frage vergessen, und zwar, was ist denn das Geilste, was du in letzter Zeit auf Social gesehen hast? Kann eine Kampagne sein, Creator sein, Asset sein?
Ah, geil. Ich hatte mir extra nochmal, ich vergesse den Markennamen immer, genau. House of Eros. Kennt ihr House of Eros? Das ist so eine Londoner Fashion Brand. Mhm. Über die bin ich mehrfach gestolpert und habe das auch auf LinkedIn gerade gepostet. Das ist so cool. Die haben so eine Kampagne jetzt am Laufen, die heißt Tamani. Und die machen immer wieder so Drops, und das ist so ein mediterraner Drop. Und da zeigen sie dann so einen mediterranen Lifestyle, Yachten, Palmen, Tennis und so weiter. Aber eben sofort wiedererkennbar zum Thema Distinctive Assets. Und auf der anderen Seite auch super skurril, House of Errors, okay. Also wie Haus der Fehler. Und in einem Main Asset sitzt halt so ein Typ auf einer Palme und sägt an dieser Palme, und man bleibt einfach dran, weil man will jetzt wissen, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn er sich da selber absägt, und da steht noch so ein altes Pärchen, die da zugucken, und es ist total lustig. Also die sind, und die haben es wirklich verstanden, dieses Thema Distinctiveness auf eine moderne Art zu übersetzen.
Aber auch eine ultra geile Art Direction, ne?
Ja, richtig gut. Und das ist eben auch dieses Qualitätsthema, das ich vorhin auch angesprochen habe. Ne? Warum muss ich 1000 so Quatsch raushauen? Ich könnte ja auch einfach hochqualitativ tolle Sachen machen, die funktionieren, und die einfach in der breiten Reichweite. Insofern, also ich begeistere mich halt für Marken. Auch. Ja, die Klamotten sind auch geil, also auch sehr zu empfehlen. Ja.
Direkt zur Vacation-Vibe. Also
das wird gleich erstmal geschockt.
Gut, dass Paulina mein Handy in der Hand hat und in meinem Handy gerade auf der Website
ist. Es sind auch Männerklamotten, glaube ich. Das ist eh gut für dich, Pascal. Ich glaube, jetzt kriegst du deinen Summer-Drop. Ja.
Genau.
Das ist schön. Das ist eine tolle Inspiration. Das ist schön.
Mega, das freut mich. Richtig cool. Birgit, das hat richtig viel Spaß gemacht.
Ebenso.
Das war sehr cool. Insightful.
Wunderbar. Ich hoffe. Ich kämpfe für Unique Brands und mehr Qualität wieder nach Deutschland zu bringen. Und es ist schön, dass es hier diese Plattform mit euch gibt, dass wir das zusammen machen können. Also total cool.
Mega. Okay, danke dir. Bis zum nächsten Mal.
Danke euch. Ciao. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ja.
Willkommen zur Werbepause. Also wer sagt, es gibt keine reinrassigen Hunde im Tierheim, der lügt. Heute stelle ich euch Lotte vor. Lotte ist eine reinrassige Labradorhündin. Sie ist freundlich, aufgeschlossen, ist auch schon auf einer Pflegestelle. Das heißt, sie ist gar nicht mehr richtig im Tierheim. Sie braucht noch ein bisschen Erziehung und ein bisschen Rückhalt. Sie ist aber super aktiv, verspielt, sie liebt Menschen. Sie kommt drinnen auch gut zur Ruhe. Nur bei Spaziergang ist sie einfach noch ein bisschen aufgeregt. Ihr findet sie, wie immer, auf der Seite vom Berliner Tierheim. Ein Hund mit viel Potenzial.
Vielen Dank fürs Zuhören. Hat uns wieder riesig gefreut, dass ihr am Start wart. Wie immer, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gilt der Aufruf, teilt den doch bitte bei euch im Netzwerk. Schickt den euren Kollegen oder Kolleginnen oder auch markiert uns mal auf LinkedIn, auf Instagram. Schickt uns auch gerne Fragen, Ideen, Themen, die ihr in Zukunft hier haben möchtet. Wir machen das ja auch für euch als Plattform, damit wir allen jeden Tag ein kleines bisschen schlauer werden. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein und Grüße aus Hamburg. Ciao.
Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell. Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell. Social Vita immer aktuell.